seid, die ihr zugeschaltet seid über modernere Medien. Und ja, liebe Geschwister, schön, dass wir uns hier treffen können. Schön, dass wir Gottesdienst feiern können. Ich möchte vorneweg Danke sagen an alle, die sich hier beteiligen, dass das überhaupt möglich ist, das zu tun. Und möchte uns Grüße mit dem Monats- und mit dem Wochenspruch. Monatsspruch finde ich sehr passend aus Jeremia 31, Vers 9. Gott spricht, sie werden weinend kommen, aber ich will sie trösten und leiten. Und der Wochenspruch aus Römer 12, Vers 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Ich finde, es ist gerade in der heutigen Zeit, wo so viel Falsches in den Medien rumgeht, wo so viele Leute anzweifeln, dass es ein Virus gibt, wo auf der anderen Seite so viele Leute sterben an diesem Virus. Einfach gut und wichtig, dass wir als Christen auch vorangehen und uns an Regeln halten. Das ist mal weniger biblisch betrachtet vielleicht das Gute und sich nicht Böse sozusagen zu verweigern, hinzuzuschließen und andere mit zu gefährden. Natürlich haben die Verse auch ganz andere Bedeutungen, aber das war mir gerade heute Morgen in den Sinn gekommen, dass wir doch auch als Licht und als gute Menschen, in Anführungszeichen gute Menschen, vorangehen und eben zeigen, wie es richtig geht. Wir möchten heute auf Gottes Wort hören und möchten deswegen den Gottesdienst feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und der Lothar predigt uns zum Thema auf das Wesentliche blicken bzw. Perspektiven wechseln. Ich darf vorher noch Ankündigungen machen. Es findet alles wie gewohnt statt. Ich musste Martin schon wieder fragen, ob Ferien sind oder nicht. Ich bin ja krankgeschrieben zu Hause, ich weiß es gar nicht. Mittwoch ist Bibelstunde um 19 Uhr. Sonntag um 10.30 Uhr ist Gottesdienst mit Martin Grünholz. Mittwoch ist um 18 Uhr Teenie-Kreis, Freitag 16 Uhr Jungschar. Und von 19. bis 22. November sind im Eis van Dijk die Bibeltage angesetzt. Alles natürlich unter entsprechenden Voraussetzungen, Bedingungen und schauen wir, was eben auf uns zukommt. Genau. Wir bekommen ein Lied gesungen, für die, die es nachschlagen wollen oder zu Hause mitsingen wollen. Die 441, die Verse 1 bis 3. Herr, wir bitten, komm und segne uns. Wie bitte?
414.
414, ja. Steht auch da. Genau. Ich habe das Auge gelasert gekriegt, das muss da dran liegen. 414, 1 bis 3.
Segne uns, lege auf uns deinen Frieden.
Die Schriftlese für heute kommt aus Johannes 3, die Verse 25 bis 36. Da hob sich ein Streit zwischen den Jüngern des Johannes und einem Juden über die Reinigung. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm: Meister, der bei dir war jenseits des Jordans, von dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft, und jedermann kommt zu ihm. Johannes antwortete und sprach: Ein Mensch kann nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Ihr selbst seid meine Zeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Christus, sondern vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihm zuhört, freut sich sehr über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Der von oben herkommt, ist über allem. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und redet von der Erde. Der vom Himmel kommt, der ist über allen und bezeugt, was er gesehen und gehört hat. Und sein Zeugnis nimmt niemand an. Wer es aber annimmt, der ist besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn der, den Gott gesandt hat, redet Gottes Worte. Denn Gott gibt den Geist ohne Maß. Der Vater hat den Sohn lieb und hat ihm alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Soweit die Schrift. Ich möchte noch mit uns beten. Vater, danke für dein Wort, dass du zu uns sprichst, dass du klar uns gibst. Und danke für deinen Geist, der es in unserem Herzen entschlüsselt und der Umsetzung bewirken kann. Jesus, danke, dass du für unsere Schuld gestorben bist. Und wir bitten dich, dass wir heute Morgen frei von Schuld und ablenkenden Dingen hier sein können, um auf dein Wort zu hören, um auf deine Perspektive zu blicken, dass wir unsere kleineren Probleme doch jetzt für eine Stunde ablegen können und hören können, was für einen guten Plan du für uns hast. Segne uns bitte. Sei bitte bei unseren Geschwistern, die heute nicht da sein können, die krank sind. Ja, du siehst auch Menschen generell, die wegen Corona leiden, sei es körperlich oder sei es psychisch, sei bitte auch ihnen nah, mach sie gesund und schenk ihnen Menschen in ihrer Umgebung, die sich um sie kümmern. Und sei bei unseren Geschwistern, die unter Verfolgung leiden, die sich nicht frei treffen können, und sei du unter ihnen und stärke du sie bitte. Stärke jetzt bitte auch uns, segne auch die Kinder, die gleich in den Kindergottesdienst gehen, und ja, schenk du Bewahrung für uns. Amen. Nach dem nächsten Lied, ein jeder trage die Last des anderen, sind die Kinder eingeladen, in den Kindergottesdienst zu gehen. Das Lied ist die 576, die Verse 1 bis 3.
das ist Handeln, so wie es Jesus geboten hat. Ein jeder trage die Last des Handeln, so wie es Jesus für jeden tat. Wir uns um den Lasten, das schwerste Stück, des Anderen, so wie es Jesus geboten hat. Ein jeder trage die Last des Anderen, so wie es Jesus für jeden tat. Keiner ist dazu schwach und so ungeschickt, denn wer immer es will, der steht Schwester kann tragen, was andere betrügt, wenn er selbst sich von Gott tragen lässt. Ein jeder trage die Last des Anderen, so wie es Jesus geboten hat. Ein jeder trage die Last des Anderen, so wie es
Ja, erstmal vielen Dank fürs Singen und fürs Spielen und für die schönen Blumen, die da stehen. Das ist für mich immer so, es sind so kleine Dienste, in Anführungszeichen kleine Dienste, die doch einfach bereichern und schön sind, dass wir ja so zusammen sein dürfen. Nicht immer so einfach, aber schön. Ach Helmut, ach, dass du immer wieder bereit bist zum Singen, schön. Wenn da noch mehr da sind, herzlich willkommen, wir freuen uns über noch ein paar Sänger. Wer eine gute Stimme hat und sich freut am Singen, ist da herzlich eingeladen. Ja, wir wollen heute Morgen über ein Wort nachdenken, das war mal eine Jahreslosung. Das ist uns geschrieben im 2. Korintherbrief, im 12. Kapitel, Vers 9, da heißt es, er, das heißt der lebendige Gott, hat zu mir gesagt, das sagt Paulus, nachdem Christus schon beim Vater ist, also er muss das von ihm gesagt bekommen haben. Auf irgendeine Art hat Gott mit ihm persönlich so gesprochen, dass ihm dieses Wort vollkommen klar war. Und das Wort heißt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. So übersetzt Luther sehr schön. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist ein Wort, das 2012 mal eine Jahreslosung war. Ein schönes Wort, auch für ein Jahr, das einen begleiten kann. Ich habe so gedacht, es ist schon eine seltsame Sache mit uns Menschen. Ich habe so überschrieben, Perspektivwechsel. Der Blickwinkel kann für uns alles verändern. Ich habe mal das Bild gebraucht. Ich bin auch ganz gern in den Bergen. Der Heinz ist ja ein passionierter Wanderer, da halte ich ja nicht mit. Aber es gibt ja noch mehr, die gerne im Gebirge sind und unterwegs sind so und einfach hinaufgehen, auch mal auf einen 3000er oder so. Oder vielleicht auch mal sogar einen 4000er schon bezwungen haben. Das ist mir noch nicht gelungen. 3000 ist meine Grenze. 3008 Kesselkugel, bin ich ganz stolz, dass ich den mal laufen habe. Ja, aber da gibt's noch, die gehen auf 8000 Meter. Da gibt es schon gewaltige Gebirge, wo man hinauf kann. Der Mount Everest ist da immer im Hinterkopf, wenn man sowas hört. Klar, der Berg aller Berge. Ich habe so gedacht, für einen Bergsteiger ist vor einer Besteigung eines hohen und nur unter großen Schwierigkeiten und Anstrengungen zu bezwingenden Berges eine Perspektive, wo er fast vielleicht sagt, boah, ob wir das schaffen. Wenn so ein Hobbykletterer den Mount Everest bezwingen will, da müsste er ja fast verzagen. Er sagt, oh, ich bin ja gar nicht richtig ausgestattet, trainiert, wie soll ich das überhaupt packen? Und es ist auch nicht ratsam, das zu tun. Aber selbst wenn ich auf einen 3000er gehe, habe ich schon einen gewissen Respekt und denke, naja, hoffentlich machen das meine Knochen mit, ich komme da gut an und wieder zurück. Fast ist es, wie wenn man nach oben schaut und denkt, ob ich das bezwingen kann. Die Perspektive ist von unten nach oben und man denkt, ist es nicht zu hoch, ist es nicht zu gewagt, was ich mir vorgenommen habe? Wenn es aber diesem Bergsteiger mit seiner Seilschaft gelungen ist, den Gipfel zu erklimmen und trotz Gefahren, Mühen und vielleicht auch Risiken am Ende ganz oben zu stehen, dann, und dieses Gefühl kennen auch alle, die mal auf dem Gebirge waren, ist es ein erhebendes Gefühl. Wenn man so auf seinem Gipfel steht und schaut dann so außen rum, man hat den Eindruck sogar, wenn man nicht auf dem Höchsten ist, dass man auf dem Höchsten wäre. Man überschaut ein riesiges Gelände und kann wirklich weit, weit sehen, wenn gute Wetterbedingungen sind. Und in diesem Moment, da treten alle Mühen in den Hintergrund. Die Last des Aufstiegs scheint vergessen. Und ein Gefühl von Freude und Dankbarkeit nimmt unser Herz ein. Das ist eine ganz andere Perspektive. Auf einmal ist man oben. Man hat es geschafft. Ist schön. Und ich habe so gedacht, Perspektivwechsel im geistlichen Sinne, was ist das? Wenn wir als Menschen angekommen sind bei Gott. Rosenius, den ich sehr schätze, dieser schwedische Erweckungsschreiber, eigentlich hat er viel geschrieben. Der sagt einmal, am Anfang unseres Glaubens glauben wir uns selbst fast alles und Gott fast nichts. Und Gott fast nichts. Je länger wir mit Gott gehen, glauben wir uns fast nichts mehr und Gott alles. Es ist interessant, dass unsere Perspektive sich in der Gemeinschaft mit Gott verändern darf, wechseln darf. Dass wir ein Stück wegkommen von uns und viel mehr hinkommen zu ihm. Dass wir nicht mehr auf uns bauen, sondern auf ihn bauen. Dass wir nicht mehr auf uns setzen, sondern auf ihn. Das ist ein vollkommener Wechsel. Das ist ganz anders. Ein geradezu umgekehrtes Verhalten zum Aufstieg des Bergsteigers. Da scheint's ja, menschlicher Ruhm scheint mit jeder gewonnenen Schlacht, mit jedem errungenen Sieg gesteigert zu werden. Ich denke da an Alexander den Großen, diese geschichtliche Gestalt, ein Mann, der ja in jungen Jahren gestorben ist, er ist von Sieg zu Sieg geeilt, bis an die Enden der damaligen Welt. Man dachte, den kann nichts aufhalten. Und dann hat ihn eine Krankheit dahingerafft. In Gottes Reich aber scheint kein Platz für unser Rühmen. Denn Gott hat andere Sichtweisen. Wir wollen von diesem Vers her ein wenig schauen auf, ja, zunächst mal zwei Beispiele, die mir aufgefallen sind. Eins aus dem Alten und eins aus dem Neuen Testament. Eine Person, die solch einen Perspektivwechsel erlebt hat. Mein erster Punkt, Hannah. Hannah hat's erlebt. Hannah hat's erlebt. Hannah ist eine Gestalt im Alten Testament, die zunächst einmal sehr unscheinbar uns begegnet. Eine Frau, die ja in diesem Geschehen fast eine ganz schlechte Rolle spielt, sie ist unfruchtbar. Sie kann keine Kinder bekommen. Im Alten Testament wird uns das Geschehen um Hannah und Elkanah erzählt. Elkanah hat zwei Frauen, Penina und Hannah. Penina hatte Kinder, heißt es hier. Komma, aber Hannah hatte keine Kinder. So ganz schlicht wird das, oft ist das in der Schrift, wo in einem Sätzlein im Grunde ein Lebensschicksal beschrieben ist. Penina hatte Kinder, Hannah hatte keine Kinder. Wer keine Kinder bekommen kann, keine Kinder hat, der versteht diesen Satz. Wer sich Kinder wünscht und kein Kind bekommt, versteht diesen Satz zutiefst. Hannah hatte keine Kinder. So wird es uns in Samuel 1, Vers 2 gesagt. Nun, das Ganze hat eine weitere Geschichte. Penina war eine Frau, warum auch immer, vielleicht liegt das uns allen so ein bisschen. Wir können alle sticheln und auch gemein sein. Es heißt hier, Penina reizte Hannah mit vielen Kränkungen. Hab da so an mich gedacht, gar nicht mal an die Penina, wie schnell wir ein Wort setzen können. Eine kleine Spitze. Wisst ihr, so zum rechten Moment so eine kleine Spitze setzen zu jemand anderem, wo wir wissen, das trifft. Das können wir, ich kann's. Vielleicht könnt ihr es nicht, ich kann's. Ich weiß, wo ich jemand treffen kann. Und meistens wissen wir es wo am besten? Bei denen, die uns am nächsten sind. Ich bin mit einer fünfköpfigen Familie, also wir waren fünf Geschwister groß geworden. Ah, ich wusste genau, wie ich meine Brüder hochkriege oder meine Schwestern. Und die wussten es bei mir auch. Ja, wenn man sich gut kennt, kann man sich sehr verletzen. Mit kleinen Worten. Das können wir Menschen. Penina ist da keine Ausnahme. Hannah, obwohl sie gekränkt und traurig ist, redet mit ihrem Herzen zu Gott, schüttet ihre ganze Not vor ihm aus, sie weint. Der Priester Eli meint, sie hätte was getrunken. Und tatsächlich erbarmt sich Gott und Samuels Leben beginnt mit einem kleinen Sätzlein in 1. Samuel 1, 19. Da heißt es, und Elkana erkannte Hannah, seine Frau, und der Herr dachte an sie. Damit beginnt Samuels Leben. Und der Herr dachte an sie. Ich finde das so hochspannend. Wisst ihr, da ist eine Frau, die schüttet ihr Herz aus, die weint vor Gott und sagt, ach, ich wünsche mir so sehr, dass ich doch auch Kinder hätte, aber ich kann keine bekommen. Und dann heißt es ein paar Sätzlein später, und der Herr dachte an sie. Und da beginnt dein Leben, das Leben Samuels. Diese so traurige, verzagte Frau durfte das Handeln des lebendigen Gottes erfahren. Und dann, ja, beginnt etwas in ihrem Leben, ein Wunder eigentlich. Sie verändert sich, sie darf froh werden. Und sie darf einen Lobpreis schreiben, singen, den wir haben noch in 1. Samuel 2. Und in diesem Lobpreis ist ein Sätzlein, das mich sehr stark erinnert an 2. Korinther 12, Vers 9. Da heißt im 9. Vers ihres Lobpreises, die Füße seiner Frommen behütet er, aber die Gottlosen kommen um in Finsternis. Denn niemand, also kein Mensch, ist stark durch eigene Kraft. Denn niemand ist stark durch eigene Kraft. Obwohl wir uns das sehr oft einbilden. Obwohl wir uns das sehr oft so nah ist, wo wir denken, oh, ich krieg das schon hin. Ich mach das, ich zieh das durch. Niemand ist stark durch eigene Kraft. Hannah kann das zutiefst sagen, sie hat es ja erlebt. Und an ihr wird das Psalmwort, das ich so mag, das ein wenig den, ja, ich sag immer, Gott hat einen Humor, eine eigene Art von Humor. In Vers 9, im 113. Vers, da steht, der die Unfruchtbare des Hauses wohnen lässt, als eine fröhliche Mutter von Söhnen. Das ist ein Paradox. Eine Unfruchtbare kann keine Söhne haben, die kann nicht als eine fröhliche Mutter leben. Aber Gott kann dieses Wunder tun. Er hat es an Hannah ganz gewiss getan und er hat es an anderen Stellen auch getan. Wir haben das noch öfters in der Schrift, wo Gott dieses Wunder tut. Sie wird ihren Sohn Samuel nach der Entwöhnung ganz Gott geben. Gott aber schenkt ihr weitere 3 Söhne und nochmal 2 Töchter. Das Handeln Gottes schenkt Hannah eine völlig neue Perspektive. Hannah war eine traurige, vielleicht auch verzagte, manchmal verzagte Frau, sicher eine gekränkte Frau, eine verletzte Frau. Und sie darf froh werden über dem Handeln Gottes in ihrem Leben. Es verändert vollkommen ihre Perspektive. Und etwas Großes bei Hannah. Wisst ihr, sie hat dann dieses eine Kind, den Samuel. Sie weiß noch nicht, dass sie nochmal Kinder bekommen wird. Das ist noch nicht gesichert. Aber dieses eine gibt sie schon dem lebendigen Gott zum Dienst. Sie sagt, es ist dein Kind. Eine grundsätzliche Sache, die ich an alle Eltern, auch an mich immer wieder richte, unsere Kinder sind nicht unser Besitz, sondern sie sind uns von Gott gegeben und sein Eigentum. Wir haben sie nur ein Stück, wo wir sie begleiten, aber sie sind nicht unser Besitz. Ach, dass wir doch diese Stellung einnehmen zu unseren Kindern. Sie sind nicht unser Besitz, sondern Gottes Eigentum. Das Zweite, wo mir es deutlich wird, ist der, der dieses Verslein ja in 2. Korinther schreibt, Paulus. Paulus im Neuen Testament ist auch eine Gestalt, die eine komplette Veränderung ihres Lebens wahrnimmt, wo sich alles dreht, wo alles anders wird, wie es vorher war. Ein kompletter Perspektivwechsel stattfindet bei Paulus. Im Neuen Testament wird uns gerade das Leben des Paulus sehr deutlich geschildert. Zunächst hören wir von einem Mann in Apostelgeschichte 7, in den Versen 58, 59, wo wir ja fast zornig werden über diesen Mann. Es geht dort um die Steinigung des Stephanus. Und als sie aus der Stadt hinausgestoßen hatten, also ihn, den Stephanus, aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes mit Namen Saulus. Da kann man sagen, naja, Saulus haben ja viele geheißen in der damaligen Zeit, das könnte ja auch ein anderer gewesen sein, 22:20 in Apostelgeschichte. Und als das Blut deines Zeugen Stephanus vergossen wurde, stand auch ich dabei und willigte mit ein und verwahrte die Kleider derer, die ihn umbrachten, sagt Paulus. Paulus oder Saulus ist dieser Mann, der dabei steht, die Kleider verwahrt und das alles für richtig hält. Er geht wütend gegen die Gemeinde vor, Saulus aber schnaubte immer noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn, ging zu dem hohen Priester, da bat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit, wenn er einige, die des Weges wären, fände, Männer wie auch Frauen, er sie gebunden nach Jerusalem führe. Apostelgeschichte 9. Paulus war unterwegs. Er war unterwegs und war sich sicher, ich mache das Richtige. Ich mache das, was Gott gefällt. Ich mache das, was dran ist jetzt. Diese Christensekte ist auszurotten. Der Eifer des Saulus wird durch Gottes Licht aus seiner Finsternis gerufen und plötzlich umstrahlt ihn ein Licht aus dem Himmel. Er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Übrigens eine Stelle, wo wir sehr schön sehen, wie Christus und die Gemeinde eins sind, wie er sich ganz bindet in dieses mich, was verfolgst du mich? Er aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Also der lebendige Gott tritt in sein Leben, wird ihm zum Licht, tatsächlich in Person, und begegnet diesem Paulus. Und dann wird er zunächst blind, später darf er wieder sehen. Und letztlich wird an ihm das Wort wahr aus Johannes 8,12. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das wird Realität in seinem Leben. Nun schildert Paulus, wie Gott in besonderer Weise mit ihm umgeht und in große Geheimnisse hineinblicken lässt. Das ist das Kapitel aus 2. Korinther 12, wo er sagt, ich hatte Offenbarungen des Herrn bekommen, habe viel Licht bekommen über das, was Gott vorhat. Und es scheint fast ein Gegensatz. Es scheint fast ein Gegensatz. Geistlich ist er ein Gigant. Er bekommt so viel von Gott geschenkt, wie wenige vor ihm oder nach ihm. Im Alten Testament gibt es einen ähnlichen Riesen. Der Riese im Alten Testament ist Mose. Mose bekommt auch ungeheuer viel von Gott geschenkt. Und von Mose heißt es, er war der demütigste Mann seiner Zeit. Vielleicht war Paulus vom Charakter her nicht so demütig wie Mose, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall hat Gott einen Gegenpol gesetzt, einen gewaltigen. Denn körperlich war Paulus geplagt. Er war geplagt. Er spricht von einem Stachel im Fleisch, ich will das jetzt gar nicht interpretieren, was es genau war bei ihm, aber er war ein geplagter Mann. Er hatte immer wieder wohl Schmerzen, hatte immer wieder zu tun mit Nöten an dieser Stelle. Paulus fragt Gott, ob er ihm das nicht wegnehmen kann. Ob er ihm das nicht zur Seite legen kann. Ich meine, er war ja viel unterwegs. Er hat eh schon viel gelitten. Er ist gesteinigt worden, er ist geprügelt worden. Dieser Mann hat wirklich viel ausgehalten. Er war unterwegs für Jesus. Vielleicht hat er gesagt, ist doch genug, Herr. Warum noch das? Warum muss ich da noch, wenn ich keine andere Nöte habe, auch das noch ertragen? Sicher hat er so mit Gott gesprochen. Und er sagt, um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Dass er es mir doch nehmen möge. Und dann kommt dieser Satz. Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung, so übersetzt sie Elberfelder. Meine Gnade soll dir genügen, denn meine Kraft ist dem Schwachen mächtig. Das beeindruckt mich ungeheuer. Er lässt das stehen. Er lässt das stehen. Er bittet kein viertes Mal. Ich habe das jetzt so ganz konkret erlebt, wie das ist, wenn man so bittet. Ich habe ja meinen Meniskus operieren lassen im März. Innenmeniskus. Und ich bin ja so gern gejoggt. Und dann habe ich den Arzt gefragt, Herr Doktor, darf ich wieder so kleine Strecken joggen, so ein bisschen, wenn ich so kleine Strecken anfange? Dann hat er zu mir gesagt, Herr Margin, Ergometer. Naja, das lasse ich jetzt nicht ganz, ich frage ihn nochmal. Da habe ich gesagt, ja, und wenn ich so kleine Waldstrecken, so diese weichen Wege und mal nur 5 Kilometer, Herr Margin, Ergometer. Da habe ich gesagt, ich frage kein drittes Mal. Paulus hat 3-mal gefragt, aber hat gesagt, ich frage kein viertes Mal. Ich frage kein viertes Mal. Ich lasse mir an seiner Antwort genügen. Ich lasse mir an seiner Gnade genügen in meinem Leben. Ich lasse mir an seiner Gnade genügen. Paulus ist vielleicht bei all dem, was er bekommt, in der Gefahr, sich selbst die Ehre zu nehmen oder sich zu rühmen. So hat Paulus dieses körperliche Leiden, dieses Schwachsein, das ihn im Bewusstsein hält, er ist abhängig ganz von Gott. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Paulus bekommt eine Perspektive, die sich komplett ändert. Jetzt hören wir mal, was er sagt dazu. Deshalb habe ich Wohlgefallen. Wohlgefallen, sagt er. An? Also ich habe Wohlgefallen. Gestern Abend hat mir jemand gesagt, Sie gehen essen. Und dann hat sie gesagt, ich freue mich so nochmal essen zu gehen, bevor jetzt die Lokale zumachen. Daran haben wir Wohlgefallen. Also ich auch, ich finde es schön, mal schön essen zu gehen. Das ist was Schönes. Oder einen schönen Urlaub zu machen. Daran hätte ich auch Wohlgefallen. Paulus sagt, deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Solche Worte trösten mich, wenn ein Paulus, ein Völkerapostel von seinen Ängsten um Christi willen spricht. Denke ich, ach, da hat er auch Angst. Wir sehen das auch in der Apostelgeschichte, wo er ermahnt wird, sein Zeugnis zu geben, obwohl er Angst hat, was zu sagen. Dieser mutige Mann. Eine vollkommen veränderte Perspektive. Paulus darf sich freuen. Warum? Sehr gerne will ich mich nun viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Weiß nicht, wie es euch mit diesem Verslein geht. Ich habe so für mich gedacht, lernen wir doch auf das Wesentliche zu blicken, mein 3. Punkt. Hanna blickte in ihrer Not zum Herrn. Der Herr dachte an Hanna. Paulus hat gar nicht auf den Herrn geblickt, er war unterwegs, den Herrn zu verfolgen. Aber, was wir nicht unterschätzen dürfen, Paulus meinte es ernst, auch ernst mit Gott. Und Gott meinte es ernst mit Paulus. Auch sehr schön. Und er holt ihn ab. Dort, wo er steht, und wird ihm zum Licht. Ich möchte euch ein paar Verslein lesen, die mir sehr wichtig geworden sind, von Hofacker zu diesem Thema. Einer oder der andere unter uns wird sagen müssen, ich kämpfe schon so lange um die Gewissheit des Heils, aber noch ist es mir nicht gelungen, zu ihr hindurchzudringen. Ich wünsche zwar, mich ganz und ohne Zweifel dem Herrn Jesus Christus in die Arme zu werfen, aber ich vermag es noch nicht. Es scheint alles an mir verloren zu sein. Ich bin ohne Gefühl der Gnade Gottes, ohne Gewissheit seines ewigen Erbarmens, leer von Liebe zu ihm, entblättert von den Früchten der Gerechtigkeit und wert, als eine unnütze, dürre Rebe ins Feuer geworfen zu werden. lieber Mensch, für dich, der du so sprichst, habe ich ein Evangelium, ein Wort, das dich erquicken soll. Den Zerschlagenen und Demütigen ist Heil bereitet. Gerade denen, die arm sind, elend und verzagt und alle Hoffnung aufgegeben haben, dass noch etwas werden könne aus ihnen zum Lobe der herrlichen Gnade Gottes, gerade denen gilt das Wort der ewigen Liebe. Lass dir an meiner Gnade genügen. Du sprichst in deinem Herzen diese Worte freilich, die gelten dem Apostel Paulus, aber nicht mir, einer so elenden, jämmerlichen und unwürdigen Kreatur. Nein, sage ich, dir, elenden, unwerten Kreatur, gilt es. Denn wenn sie nicht für Unwürdige und Unwerte, wenn sie nicht für Leute bestimmt wären, deren Zahl du hineingehörst, so würde Gnade nicht mehr Gnade sein. Blicke weg von Würdigkeit oder Unwürdigkeit und schaue an die freie Gnade, die sich an den Unwürdigsten und Elendsten, an den Ärmsten und Sündigsten offenbaren und verherrlichen will. Dies lass dir einen starken Trost sein. Dies halte dem Satan entgegen, wenn er dich plagt und mit Fäusten schlägt. Ach, was für ein befreiendes Wort. Wisst ihr, Hofacker ist ein Herzenskenner. Ich mag ihn so, weil er die Herzen so kennt. Es gibt ja Menschen, die sagen, ja, wenn Gott einen haben will, ich bin da, mich kann er mal abholen. Die gibt's, diese stolzen, eitlen Pfauen. Aber es gibt wirklich auch viele, die sagen, was will Gott schon mit mir anfangen, mit mir zu tun haben? Was kann er denn, dieser heilige Gott, mit mir wollen? Und denen gilt dieses Wort der Gnade. Es kommt nicht auf deine Kraft. Nicht auf deine Stärke, nicht auf deine Schönheit, nicht auf deinen Besitz, nicht auf dein Vermögen an. Schaue an die Gnade des lebendigen Gottes, die uns in Jesu Christi entgegentritt, in seinem Angesicht, wo er sagt, ich habe für dich bezahlt. Ich habe für dich gut gemacht, was du nicht gut machen kannst. In Römer 4 greift Paulus das auf, er sagt, ja, es gibt wohl vieles, was man rühmen könnte. Abraham könnte sich seines Glaubens rühmen. Aber, sagt er, nicht vor Gott. Vor Gott haben wir keinen Ruhm. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn, so sagt er selbst. In 1. Korinther 1, 29 bis 31, im zweiten Kapitel am Anfang, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Nicht seine Rhetorik, nicht seine Eloquenz sollten entscheidend sein, wenn er in die Gemeinden kommt, sondern diese Botschaft von Jesus Christus, von dem, was geschehen ist auf Golgatha. All diesen Abschnitten unterstreicht Paulus dieses vollmächtige Handeln Gottes, seine überströmende Gnade, sein herrliches Erbarmen, seine Geduld. Für mich habe ich gedacht. Wie schnell ich beleidigt bin, wenn mich jemand kritisiert oder korrigiert. Ich sage euch jetzt mal eine kleine Geschichte, war jetzt vorgestern. Ich musste noch mal etwas einkaufen. So, jetzt bin ich mit dem Rad da schnell hingefahren, es gab zwei Eingänge. Einer war eigentlich ein Ausgang und das andere war der Eingang. Ich hatte es eilig, ich wollte schnell noch was holen. Ich habe meine Maske aufgezogen, habe nicht richtig geschaut und bin wohin gegangen? An den Ausgang, links, an den Ausgang. So, jetzt war da ein deutliches Schild, Einbahnstraße, ja, ein deutliches Schild. Aber ich wollte rein. Und dann ist einer rausgekommen. Da geht ja die Tür von innen auf. Das sind ja diese Türen. Dann dachte ich, na, da schlupfe ich jetzt da rein. Und dann sagt er zu mir, können Sie nicht schauen, das ist der Ausgang. Ich dachte, ja, Sie haben ja recht. Und dann bin ich halt den Schritt zurück. Und er ist weggelaufen, hat den Kopf geschüttelt über mich. Es hat mich nochmal geärgert, dass er den Kopf geschüttelt hat. So sind wir, das ist mein Herz. So, er hat den Kopf geschüttelt. Dann habe ich ihm hinterher gekommen, ich habe so, jetzt überwindest dein Herz. Jetzt sagt, dann habe ich hinterher gekommen, Dankeschön, ich gehe jetzt die andere Seite. Dann hat er nochmal den Kopf geschüttelt, dann habe ich mich nochmal geärgert. Wisst ihr, so sind wir. Und da wird an kleinen Stellen deutlich, wie schnell. Da kommt jemand aus der Gemeinde auf uns zu und sagt uns was. Hat sogar recht. Aber es kränkt uns, weil wir denken, naja, hätte er so sagen müssen. hätte das jetzt loswerden müssen bei mir. Ja, so sind wir, so ist mein Herz. Wie schnell sind wir gekränkt, beleidigt in unserem Stolz, in unserer Eigenart. Wie oft sind wir unterwegs in der Perspektive unseres eigenen Ichs, wo wir etwas sein wollen, etwas gelten wollen, etwas zählen wollen. Das ist ganz menschlich. Ich gehöre da dazu. Es wird uns immer bleiben. Warum? Weil der natürliche Mensch auch bis zum letzten Atemzug da sein wird. Bis zum letzten Atemzug. Es wird uns immer bleiben. Dieser Kampf zwischen dem Geistlichen und dem natürlichen Mensch wird uns bleiben bis zum Ende hin. Aber ich wünsche uns, dass wir immer öfter und immer mehr in unserem Leben die geistliche Perspektive einnehmen. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn ich bin in dem Schwachen mächtig. Wir wollen aufstehen und beten mit dem reden mit dem lebendigen Gott. Lieber Herr, du bist der Gott, der Herzen verändern kann. Ach, du kennst uns. Du hast die Hanna gekannt, bis ins Herz hinein. Sie hat unter Tränen ihr Herz ausgeschüttet und du hast es nicht übersehen. Du hast den Paulus gekannt, in seinem Stolz und Eigensinn, in seiner Eifrigkeit für dich unterwegs zu sein, und er war doch gar nicht für dich unterwegs. Schenk uns diese Gnade, dass du uns abholst, da wo wir stehen, in unserer Traurigkeit und Verzagtheit oder in unserem falschen Eifer, in unserer Eigenart, in unserem Ich. Und sei doch du derjenige, der tatsächlich unsere Herzen regiert, dass dein Geist es ist, der uns treibt als deine Kinder. Und dann dürfen unsere Lebensbereiche Stück um Stück gesunden, in Ordnung kommen, zurechtkommen in deinem Licht. Denn du bist der, der in unsere Finsternis Licht hineinbringt, deutlich macht, wer wir sind, uns verändert Stück um Stück, unseren Sinn erneuert. Du veränderst uns, nicht wir können uns verändern, werdet verändert. Ach, lieber Herr, so danken wir dir, dass du es nicht müde bist und nicht über bist, mit uns zu gehen. Hab Dank, dass du der treue, gute Hirte bist, der uns vorangeht, aber auch hinterhergeht, der eine Liebe zu uns hat, die wir in ihrer Größe nie erfassen werden und nie ausschöpfen können. Und dem wir uns ganz anvertrauen, kindlich und ohne Vorbehalte. Und so dürfen wir zu dir reden als deine Kinder, wie du uns zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Habt ihr anders raus? 696. Ja, gut, danke, Helmut. Stay for Ja, wir dürfen uns noch erheben unter den Segen des lebendigen Gottes. Ich möchte ein Psalmwort lesen, Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke, dein Hüter schlummert nicht. Siehe, nicht schläft noch schlummert der Hüter Israels. Der Herr ist dein Hüter. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Am Tag wird die Sonne nicht stechen, der Mond nicht bei Nacht. Der Herr wird dich behüten vor allem Unheil. Er wird dein Leben behüten. Der Herr wird deinen Ausgang und deinen Eingang behüten, von nun an bis in Ewigkeit. Amen.